ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Und heute geht's um Kreativität mit dem Hirnforscher Martin Korte. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen.
Aber bevor jetzt Menschen abschalten sollten, weil sie sich sagen, Moment, ich male nicht, ich mache keine Musik, es wird keine Sendung für Künstlerinnen und Künstler. Es geht um Kreativität, die jeder von uns im Alltag auch gut brauchen kann. Meine Frage zum Start für Sie, wie kreativ waren Sie heute schon für sich?
Oh, an zwei Stellen musste ich besonders kreativ sein. Ich musste noch einen Text schreiben für eine Zeitung, eine Kolumne, die ich schreibe. Da habe ich mit mir gekämpft, was Neues zu entwickeln. Und ich habe mich beim Radfahren her kurz verfahren, habe eine Brücke verpasst und musste dann am Verkehr vorbei einen neuen Weg finden, der eben nicht so vorgezeichnet war. Und beides habe ich aber geschafft.
Wenn ich aus Holzresten ein Vogelhäuschen baue oder Jahr für Jahr selbst gebastelte Weihnachtskarten verschicke, ist das dann schon kreativ? Der Neurobiologe Martin Korte ist zu Gast in SWR1, Leute. Sie beschäftigen sich intensiv mit Kreativität. Wie definieren Sie den Begriff?
Kreativität wird natürlich über die Zeit unterschiedlich verstanden, auch in verschiedenen Kulturen. Das muss man sich immer klar sein. Deswegen ist es auch so schwer untersuchbar. Aber ich definiere es, wenn man in einer schwierigen Situation eine Lösung finden muss, die so jemand noch nicht gefunden hat. Man ist in gewisser Hinsicht also Regelbrecher, wo man durch einen Perspektivenwechsel etwas innovativ entwickelt, was einen gewissen Neuigkeitswert hat. Aber am Ende muss es für den Zweck, für den ich es gemacht habe, auch funktionieren. Denn Kreativität ist etwas, wo wir eine gute Idee auch so umsetzen, dass sie ein Problem löst.
Und ich fand Ihr Beispiel von heute früh mit dem Fahrrad eigentlich schon ganz passend dafür. Das müssen nicht die großen Dinge sein, sondern Sie haben sich auf dem Weg ins SWR1-Studio mit dem Rad verfahren, ohne dass es wirklich dramatisch war. Und Sie mussten dann halt nach einer Lösung suchen. Und da wird man dann ja automatisch schon kreativ. Wie haben Sie es angestellt?
In jedem Fall war es so, ich war so in der Situation kurz gefangen, hatte es natürlich auch eilig, weil ich pünktlich beim Sender sein wollte und stellte auch mal fest, ich habe eine Brücke verpasst und befand mich auf der Hauptstraße. Dann habe ich gedacht, okay, erste Lösung war, fährst du halt unter der Brücke her, bis mir Autos entgegenkamen und ich merkte, nee, das ist keine Einbahnstraße hier, das ist eine ganz schlechte Idee. Schnell auf die Seite der Straße gegangen und dann wollte ich eigentlich zurück, über die Straße zurück und dann über die Brücke fahren. Und dann auf mal kam mir die, Moment, wo geht denn die Brücke hin? Du musst doch dann weiter geradeaus. Da hinten über so ein kleines Rasenstück konnte man halt dann sehen, dass da ein anderer Weg ging, der aber grob in die Richtung ging, in der ich wusste, wohin es gehen musste. Also es waren mehrere Aspekte, die zusammenkamen. Da war ein Perspektivenwechsel, da war aber auch das Moment, momentane Innehalten, nicht das gestresste schnell, schnell, schnell weiter und nicht nachdenken und womöglich noch gegen den Verkehr fahren, sondern kurz innehalten, sich umschauen, dann eben der Perspektivenwechsel auf den neuen Weg und dann eben hat mein Gehirn auch sofort eingerastet mit dem Wissen, was ich hatte, weil ich die Richtung, in die ich fahren musste, grob kannte und damit konnte ich dann dieses kleine, triviale Problem, für mich aber wichtige, um eben pünktlich herzukommen, eben lösen.
Das merkt man, glaube ich, im Laufe der Sendung noch, dass in diesem Beispiel schon sehr, sehr viel drinsteckt. Wo entsteht eigentlich in meinem Kopf Kreativität? Kann man das genau definieren oder genau anzeigen?
Ich denke, wenn es mit Kreativität so einfach wäre, dass wir sie im Gehirn einzeichnen könnte, dann könnten wir sie auch viel leichter hervorrufen. Tatsächlich kommt bei dem Thema Kreativität im Gehirn viel zusammen. Auf der einen Seite müssen wir bei einem Thema schon viel wissen. Das heißt, es kommen Gedächtnisareale ins Spiel. Die sitzen zum Teil unterhalb der Großhirnrinde. Da spielen Gehirnstrukturen eine Rolle. Die haben so schöne Namen wie Hippocampus, heißt übersetzt Seepferdchen. Das ist eine Struktur, mit der wir Fakten sortieren und organisieren. Wir brauchen die Großhirnrinde. Und innerhalb der Großhirnrinde brauchen wir ein Gehirnareal, was im Grunde erstmal das Problem definiert. Das ist das Allerwichtigste, was auch Menschen ausmacht. Wo ist denn das Problem eigentlich? Das macht unser Stirnlappen. Wenn wir dann da ein Problem haben, suchen wir zunächst nach bekannten Lösungen. Das geht dann das ganze Gehirn vor und zurück und man merkt, nee, von dem, was wir an Wissensschätzen haben, kommen wir nicht weiter. Und dann fängt das Gehirn an, meist auf Nebenwegen, auf Datenautobahnen, die weniger häufig genutzt werden und versucht, Dinge miteinander zu assoziieren, die es eben nicht so schnell miteinander assoziiert. Sie haben einen Kühlschrank, Sie haben einen Sternekoch zu Besuch und der aus Ihrem Kühlschrank auf mal etwas bastelt, also nicht aus dem Kühlschrank, sondern aus dem Inhalt des Kühlschranks, was man vorher so nicht gedacht hätte, aus bestehenden Ingredienzien. Und so funktioniert auch unser Gehirn in den allermeisten Fällen. Und dann brauchen wir natürlich noch ein Gehirnareal und das befindet sich im Schläfenlappen, eigentlich direkt über dem Ohr sitzend, was dann detektiert, oh, das ist neu und Dann brauchen wir aber wieder den Stirnlappen, der jetzt auch detektiert und sagt, okay, es löst das Problem auch. Denn wir wissen, dass zum Beispiel kleine Kinder haben beliebig viele Ideen, die dann aber alle nicht funktionieren, die Türme stürzen zusammen und so weiter. Das heißt, wir brauchen immer dieses Wissensspiel zwischen Wissen, Loslösen von Wissen, aber dann brauchen wir wieder unser Wissen und auch unsere planerischen Gehirnareale, um beurteilen zu können, ob es vielleicht auch das Problem löst.
Also ist das Zusammenspiel mehrerer Bereiche im Kopf. Sind wir alle gleich kreativ?
Wir sind alle ganz unterschiedlich kreativ. Wir wissen auch unterschiedlich viel zu Themen. Bei Kreativität kommt aber neben dem Wissen noch was anderes zu tun, was dazu, was Menschen unterscheidet, nämlich wie mutig sind wir. Wir alle finden ja kreative Lösungen toll. Oft brechen die Regeln, aber die Menschen, die Regelbrecher sind, die mögen wir nicht so. Weil sie eben das Zusammensein schwerer machen, die hinterfragen, die denken gegen den Uhrzeigersinn. Das heißt, wenn ich kreativ sein möchte, eine kreative Person, muss ich auch bereit sein, ein gewisses Rückgrat zu zeigen. Ich muss auch bereit sein, mal gegen den Strom zu laufen, gegen den Uhrzeigersinn zu denken. Ich muss offen sein für Neues, Neugierde haben. Und darin unterscheiden sich Menschen. Das heißt, wir sind gar nicht so unterschiedlich darin, neue Ideen zu finden, sondern ob wir uns trauen, nach diesen Ideen zu suchen und die dann auch kundzutun.
Bei der Recherche zu meinem heutigen SWR1-Leutegast, den Hirnforscher Martin Korte und sein Thema Kreativität, bin ich über einen Satz gestolpert, der da heißt, Kreative sind verrückt, jung und unangepasst. Ist das nicht ein bisschen einfach gedacht?
Ja, das ist tatsächlich etwas einfach gedacht. Jüngere Leute sind meist eher bereit, neue Ideen zu probieren. Die sind risikofreudiger, die sind auch neugieriger als ältere Menschen. Insofern statistisch gesehen findet man mehr neue Ideen bei jüngeren Leuten, auch wenn man sich anschaut, wann zum Beispiel Physik-Nobelpreisträger ihre großen Ideen hatten, dann waren die häufig unter 30, als die ihre Entdeckungen gemacht haben, also ihre neuen Entdeckungen, wo sie besonders kreativ waren. Aber auch ältere Menschen können kreativ sein. Sie müssen sich das noch trauen, sie müssen die Neugierde wachgehalten haben und meist sind sie auf andere Art und Weise kreativ, nämlich nicht darin, ich sag mal disruptiv, also alles durchbrechend etwas Neues, komplett Neues machen, sondern eher aufgrund ihres vorhandenen Wissens, dieses Wissen so neu zusammenzufügen, dass etwas Neues daraus entsteht. Erfahrene Schriftsteller, George Bernard Shaw sind hier Beispiele, Künstler wie Leonardo da Vinci, die bis zum Ende ihres Lebens, bis weit ins 80. Lebensjahr, ja genau wie Michelangelo, hochkreativ waren. Und so ist es eben auch bei älteren Menschen, die sich eben noch was trauen, die neugierig sind und die dann eben ihr Wissen nutzen, um eben auch Neues denken zu können.
Die sich was trauen, sagen Sie. Also es hängt ganz viel von Neugier und Mut ab.
Genau.
Welche Rolle spielen denn eigentlich Erfahrungen oder auch Bildung? Im Alter sollte ich ja von beidem im besten Falle mehr haben als in jungen Jahren.
Im optimalen Fall ja. Manchmal steht das Wissen der Kreativität aber auch im Weg, weil man zu schnell auf bekannte Lösungsmuster fällt. Wir haben, wenn Sie wollen, so zwei Denksysteme. Wir haben eins, das ist die Intuition, das beruht auf all das Wissen, was wir angehäuft haben, wo man ganz schnell Lösungsvorschläge macht aufgrund dessen, was man an Erfahrungen gesammelt hat. Wir haben ein zweites System, wo wir über das Nachdenken, was wir gerade tun, wo wir reflektiv sind, wo wir vielleicht auch versuchen, Neues zu denken. Und ältere Menschen haben die Tendenz, aufgrund ihres riesigen Wissensschatzes, alles, auch wenn etwas Neues, mit der Brille des Alten, also mit dem bestehenden Wissen zu beurteilen. Das kann gut und schnell funktionieren. Wir wissen alle, dass es Situationen gibt, wo ein erfahrener Lehrer, ein erfahrener Personaler Situationen ganz schnell einschätzen kann. Aber wenn wir zum Beispiel ganz neue Techniken haben, wenn wir ganz neue Herausforderungen haben, dann muss man auch sein Wissen erstmal über Bord werfen können. Mhm. Das Problem haben junge Menschen viel weniger, einfach weil sie weniger wissen. Das macht es manchmal dann auch schwieriger, neue Lösungen zu finden, die auch funktionieren. Aber es macht es leichter, sich zu trauen, neue Lösungen zu finden, weil man sich nicht von so viel Altem lösen muss. Und das ist der Nachteil, wie unser Stirnlappen arbeitet. Unser Stirnlappen sucht, wenn man das so ein bisschen einfach ausdrücken will, mit so einer Art Taschenlampe ins Gehirn hinein, haben wir schon eine vorgefertigte Lösung. Und nimmt jedes Konstrukt an, was hier in Frage käme. Nur sind das nicht immer die besten Lösungen. Manchmal muss man wirklich komplett neu denken und dann muss man sich davon komplett lösen. Und je mehr ich weiß, je größer also die automatisierten Datenautobahnen sind, umso schwieriger ist es, hier auf Nebenwege zu gehen und Neues zu probieren.
Aus der jüngsten PISA-Studie geht hervor, dass deutsche Jugendliche beim Thema kreatives Denken eher im Mittelfeld liegen. Ich glaube, es gab dann ein Beispiel, dass Jugendliche sich Ideen überlegen sollten, wie das Bewusstsein für die Bedeutung von Bienen gestärkt werden kann. Oder es ging um einen Dialog, der zu einem Comic geschrieben werden sollte. Wie ist das zu erklären, dass es dann sozusagen... was sind das dann, regionale, geografische Unterschiede gibt bei der Kreativität der Jugendlichen?
Ich glaube nicht, dass die deutschen Jugendlichen weniger kreativ sind, sondern, und das ist ja auch der Ansatz unseres Buches, dass wir versuchen zu zeigen, dass man Kreativität in gewisser Hinsicht auch lernen kann. Man kann es üben, die Situationen zu suchen, in denen man kreativ sind und die Situationen auszuhalten, wo die Lösung offen ist. Und explizit das deutsche Schulsystem ist sehr stark darauf ausgerichtet, zu jeder Aufgabe gibt es eine eindeutige Lösung. Und das ist das Gegenteil von Kreativität. Kreativität heißt, die Lösung ist offen. Und ich muss die Lösung finden und viele Lösungen sind möglich. Und das ist, glaube ich, die Rückmeldung aus der PISA-Studie. Wir sind ja sogar unteres Mittelfeld, dass wir hier mehr eigenständiges Lernen üben müssen mit offenen Fragestellungen. Also wir brauchen kein, wie gefordert wurde, Fachkreativität. Das finde ich völlig absurd. Sondern wir brauchen innerhalb der Fächerkulturen mehr offene Projekte, vielleicht auch Projektwochen und eben Fragestellungen, wo die Schüler definieren müssen, was ist denn der Antwortrahmen, was sind Antwortmöglichkeiten. Man könnte sich sogar vorstellen, dass Schüler selber und Schülerinnen die Fragen formulieren und hier gegen den Uhrzeigersinn denkend mal Neues generieren. Also was uns die PISA-Studie zeigt, ist, wir müssen besser darin werden, unsere Jugendlichen auszubilden. Denn auch mit der aufkommenden KI ist völlig klar, dass was uns als Mensch zumindest momentan noch weiterhin ausmacht, ist eben, dass wir Neues denken können, dass wir Fragestellungen entwickeln können und darin müssen wir die Jugendlichen besser trainieren.
SWR1 Leute-Gast Martin Korte ist Professor für Neurobiologie an der TU in Braunschweig. Was lehren Sie und was erforschen Sie?
Ich lehre über alle Aspekte der Zellbiologie und auch der Neurobiologie, von der anatomischen Struktur bis in die subatomaren, molekularen Bestandteile. Erforschen tue ich die zellulären Grundlagen von Lernen, Gedächtnis, aber eben auch von Vergessen, sowohl im Kindes- und Jugendalter als auch eben auch im älter werdenden Gehirn. Also wir haben auch Forschungsprojekte zur Alzheimer-Krankheit. Insofern steht in meiner Forschung der Wissenserwerb, wie wir Wissen speichern, aber auch, wie wir unser Wissen abrufen können und wie wir es auch kreativ einsetzen können, eben im Mittelpunkt. Habe mich auch sehr stark mit den Randbedingungen des Lernens beschäftigt, zum Beispiel inwiefern digitale Medien das Lernen unterstützen, inwiefern Smartphones unsere Aufmerksamkeit und Konzentration stören. Das ist so ein ganz weites Potpourri an Themen, die ich bearbeite.
Während Ihres Studiums war eine Station auch Tübingen. Welche Erinnerungen haben Sie da noch dran?
Wunderschöne Stadt mit einer wunderbaren Universität, mit wunderbaren Menschen. Also ich habe beste Erinnerungen an Tübingen. Jemand, der eher aus der norddeutschen Fläche kommt, war es mir dann irgendwann etwas zu klein, wäre jetzt irgendwie komisch gesagt. Aber irgendwann hatte ich das Gefühl, ich muss wieder in die Welt schauen können. Bin dann von da aus in die USA, aber ich habe wirklich beste Erinnerungen an Tübingen, ganz ehrlich.
Ich möchte auf Ihren Forschungsschwerpunkt zellulare Grundlagen von Lernen und Erinnern eingehen. Und Sie haben ja eben noch gesagt, dass damit auch direkt eng verbunden ist, Vergessen. Wie hängt das Ganze tatsächlich zusammen? Also Lernen, Erinnern, Vergessen.
Ja. Unsere Gedächtnissysteme sind so gebaut, dass wir ganz selektiv mit Informationen umgehen, also auf das Gehirn strömen, um mal eine Zahl zu nennen, 400.000 Sinnesreize pro Sekunde ein. Wenn wir aber schauen, wie viele von denen werden eigentlich nur verarbeitet und stehen dem Gedächtnis zur Verfügung, dann sind das etwa 120 Bits pro Sekunde. Etwas schwierig, immer Computer, Bits und Bytes auf Gehirne runterzurechnen, aber die Größenordnung stimmt ungefähr. Und das bedeutet, unser Gedächtnis ist vom Beginn hochselektiv, filtert ganz viele Dinge heraus, ist in dem Sinne auch vergesslich, weil wir nicht in einer Situation alles erfassen und abspeichern. Und das ist auch so gewollt, denn unsere Gedächtnissysteme müssen so gebaut sein, dass sie nicht nur Dinge abspeichern, sondern wir müssen sie auch wiederfinden. Das heißt, wenn wir beliebig viele Informationen abspeichern, können wir in diesem Informationsmüll, die in einer bestimmten Situationen relevanten Informationen erstens überhaupt nicht finden und zweitens würde es unter Umständen viel zu lange dauern, denn wir müssen schneller Entscheidungen treffen. Sind wir im Verkehr? Sind wir auf der Arbeit? Sind wir mit Freunden unterwegs? Sind wir im Restaurant? Braucht das Gehirn ganz unterschiedliche Gedächtnisalgorithmen, um die relevanten Informationen zu finden? Und das andere ist, ganz häufig ist es auch ganz wichtig, dass bestimmte Informationen einfach unterdrückt werden, dass in einem bestimmten Kontext einige Assoziationen schneller gefunden werden als andere. Oder um mal ein ganz anderes Beispiel zu nennen, wenn man in England Auto fährt, muss man vergessen, wie man in Deutschland Auto fährt und umgekehrt auch. Sonst kommt man die ganze Zeit in Konflikte, wo jetzt Wischer und Blinker, wo die Tasten sitzen, die man drücken muss, um Gas zu geben, ach und so weiter. Also es gibt ganz viele Dinge, wo das auch wichtig ist, dass wir uns klar machen, dass das Gedächtnis selektiv ist und damit eben auch das Vergessen eine ganz wichtige Rolle spielt. Das müssen wir uns insbesondere klar machen, wo wir in einer Welt leben, wo in digitalen Medien, digitalen Welten beliebig viele Informationen zur Verfügung stehen, in denen wir dann aber verloren sind, weil wir die Orientierung verlieren. Auch das ist, was man bei Schülern ganz häufig erlebt. Die wissen dann die Hauptstadt eines Landes, aber wissen nicht, wo das Land liegt. Oder wissen, wo das Land liegt, aber nicht in welchem Kontinent. Das heißt, um die Kontexte zu verstehen, um das große Ganze sehen zu können, müssen wir eben auch ganz viel weglassen.
Nicht das Beispiel England und den Verkehr dort möchte ich aufgreifen, weil das ist ja dann eher nur so etwas beiseite schieben, dass wir den deutschen Verkehr gerade mal eben nicht im Kopf haben. Aber dieses klassische Vergessen, wann fängt das eigentlich an, wenn ich keinerlei Erinnerung mehr habe?
Ist schwierig zu sagen. Kollegen von mir, einige meinen, dass was wir irgendwas gespeichert haben, dass das immer in unserem Kopf verfügbar ist, nur eben oft nicht abrufbar, weil die entsprechenden Hinweisreize fehlen. Marcel Proust hat in seinem riesig langen Roman auf der Suche nach der verlorenen Zeit die ganze Zeit literarisch danach gesucht, wann Erinnerungen wieder wachgerufen werden können. Gerüche spielen eine ganz große Rolle, hat er zu Recht festgestellt. Und wir brauchen diese Hinweisreize, damit Erinnerungen wachgerufen werden können. Das heißt, wir wissen viel mehr, als wir in einer konkreten Situation abrufen können. Aber wir überschreiben natürlich auch Inhalte wieder. Wir verändern unser Gedächtnis. Wenn man so will, ist auch unser Gedächtnis kreativ. Das stört manchmal, wenn es Dinge erfindet, die so nicht stattgefunden haben. Aber der Vorteil ist, dass so ähnlich wie bei einer Wikipedia-Seite unser Gedächtnis sich ständig updatet und damit eben neue Situationen mit einbaut in eigentlich Vergangenes oder neue Bewertungen. Das ist aber wichtig, denn wir haben ein Gedächtnis nicht, um zurückzuschauen, sondern um die Zukunft zu planen. Und dafür ist es ja mal evolutiv ein berechtigter Ansatz, dass Gedächtnisinhalte auch verändert werden. Nur eben diese sogenannten False Memories, diese falschen Erinnerungen, die wir manchmal haben können, die sind ärgerlich.
Gute Idee. In 7 Schritten kreativ denken lernen, so heißt das aktuelle Buch von SWR1 Leutegast Martin Korte, das er zusammen mit Gabi Miketta geschrieben hat. Ist das ein reiner Ratgeber? Wie würden Sie es definieren?
Ich glaube, das ist ein Buch, was einen wissenschaftlichen Anspruch hat, zu erklären, warum wir kreativ sein können, warum auch viel mehr Menschen kreativ sein können, als wir das annehmen. Aber es ist eben auch ein Hinweisgeber, wie man denn kreativ werden, lernen kann, welche Übungen man machen kann und wie man eben Kreativität fördern kann. Insofern versucht es, beide Aspekte zu erfüllen.
Also mir hat diese Mischung gefallen, dass ich mich zum einen selber, wie Sie sagen, überprüfen kann und meine Kreativität, aber ich dann halt auch noch ein bisschen was mit an die Hand bekomme mit solchen Dingen wie, was passiert eigentlich, wenn ich schlafe in meinem Kopf, habe ich unter der Dusche tatsächlich die besten Ideen. Das sind so kleine Einschübe, die ich auch sehr interessant fand. Im Buch, haben Sie gerade schon gesagt, gibt es einen Test, um herauszufinden, wie kreativ ich eigentlich bin. Wie läuft dieser Test ab? Wie kann ich das dann tatsächlich überprüfen?
Ganz ehrlich gesagt, gibt es keinen KI-Test oder Intelligenztest für Kreativität, sondern man kann eben sich Bilder nehmen, wo die Interpretation offen ist, wo man nicht so genau weiß, was sieht man da eigentlich drin, und dann eben schauen, wie viele verschiedene Lösungen kann ich in einer bestimmten Zeit generieren. Man kann sich Bilder anschauen und kann sich fragen, wie viele Dreiecke sehe ich darin. Man kann halbe Wörter geben und muss die dann ergänzen. Wenn man 3 Wörter hat, fehlt eine Hälfte immer. Man muss immer gucken, welche kann man ergänzen. Und so durchzieht sich durch das Buch eine ganze Reihe von Tests, wo ich immer meine eigene Kreativität wieder testen kann. Aber gar nicht dahingehend, dass wir dem jetzt einen Wert geben wollen, sondern dahingehend, dass man das Denken aufbricht. Also all die Kreativitätstests, die wir im Buch machen, sind erstens so ein Test dafür, dass wir kreativ sein können. Viele sind überrascht. wenn Sie zum Beispiel angeben sollen, wie kann ich denn ein Sandwich mal anders machen? Erst ist man völlig überrascht von der Frage, völlig überfahren, völlig überfordert und auf einmal sprudeln Ideen aus einem raus, was man alles anders machen könnte. Oder wenn man eine große Party plant, was man anders machen könnte. Man kann Leuten 5 Wörter geben und sie Geschichten daraus entwickeln lassen. Erst weiß man überhaupt gar nicht, was man damit machen soll und irgendwann geht es dann los. Oder manchmal klappt es eben auch nicht. Das gehört auch dazu. Und ich glaube, das war unser Ansatz im Buch, eben klarzumachen, wenn ich meine eigene Kreativität teste und mich darauf einlasse, mir also einen Moment Zeit nehme, alles beiseite lege und sage, was wollen die von mir? Was soll ich machen? Okay, jetzt denken wir mal nach. Kurz Abstand nehmen, nachdenken, stellt man fest, wie kreativ man selber sein kann. Und das war das, was wir in dem Buch triggern wollten.
Ich hänge noch an dem Sandwich, das neu gestaltet werden muss. Wenn das Brot nicht außen ist, wird es schwierig wahrscheinlich, oder?
Nee, man kann das auch von außen bestreichen. Wer einen Sandwichmaker hat, der weiß, wie wichtig das ist, dass da außen was ist. Man kann das pürieren, man kann 1000 verschiedene Dinge in die Mitte legen, man kann das in verschiedene Formen schneiden, man kann es toasten, nicht toasten, man kann es backen. Es gibt schon viele Sachen, was man auch mit so einem Sandwich anders machen kann, als das immer so zu bestreichen, wie man das jeden Morgen gewohnt ist. Und allein schon das darüber nachdenken, bringt einen über zukünftige Dinge, über die man nachdenkt, auf neue Ideen, weil das Gehirn in einen anderen Modus verfällt, nämlich auf den Modus Entdecke Neues und nicht Entdecke alles Bekannte.
Das habe ich jetzt zumindest als Hausaufgabe schon mit an die Hand bekommen. Ihnen geht es um kreative Lösungen für aktuelle Herausforderungen unserer Zeit. Welche sind Ihrer Meinung nach so die großen Herausforderungen, die wir gerade zu meistern haben?
Die großen Herausforderungen, die wir weltweit zu meistern haben, sind natürlich der Klimawandel und die Biodiversität. Wir müssen aufpassen, dass uns nicht in zu kurzer Zeit zu viele Spezies wegsterben, die eben für die Ökosysteme, für den Erhalt der Ökosysteme wichtig sind. Das fordert eben von uns eine andere Art der Aufmerksamkeit, eine andere Art der Wahrnehmung, auch eine andere Art, wie wir mit der Welt umgehen, wie wir sie wahrnehmen. Beim Klimawandel eben genauso, dass man nicht immer nur Verlustängste hat, was einem möglicherweise alles genommen werden kann, sondern wir müssen uns darauf einstellen, dass es heißer wird. Unsere Gehirne sind die Ersten, die betroffen sind, wenn es zu heiß sind. Das heißt, wir brauchen hier auch neue Lösungen für Städte. Die müssen anders gebaut werden. Wir müssen die Meeresregionen anders absichern. Wir müssen gleichzeitig auch überlegen, wie können wir CO2- und Methanausstoß reduzieren? Wie können wir auch eine Weltgemeinschaft formen, die politisch so miteinander umgeht, dass sie Vielfalt zulässt, aber eben auch in der Lage ist, an gemeinsamen Zielen zu arbeiten? Das sind so ganz generelle Probleme. Und in Deutschland haben wir natürlich auch ganz konkrete Dinge. Wir brauchen wieder mehr Mut zur Innovation. Wir brauchen mehr Kraft, um neue Ideen zu entwickeln. Wir müssen auch bereiter sein, Fehler zu vergeben, denn das Gehirn lernt ständig aus Fehlern. Und wir meinen immer in Deutschland, also in der deutschen Kultur verhaftet, jeder Fehler sei der Weltuntergang, sondern der Weltuntergang ist, wenn wir aus diesen Fehlern nicht lernen, wenn wir sie unter den Teppich kehren, wenn wir sie vertuschen, anstatt sie die direkt anzusprechen. Und ich glaube, dass uns dieser Schub, dieser positive Schub, auf Neues zu schauen, Besseres entwickeln zu wollen und keine Angst vor Fehlern zu haben, sehr, sehr gut tun würde. Und das war auch mit einer Motivation, dieses Buch zu schreiben, eben zu sagen, doch, wir sind eigentlich viel kreativer, als wir uns das zutrauen, dann tun wir es doch auch mal. Wir brauchen neue Teams, die über Lösungen nachdenken, in Politik, Wirtschaft, aber auch in der Wissenschaft. Wir brauchen auch wissenschaftlich an ganz vielen Fronten neue Ideen. Eins meiner Forschungsfelder, die Alzheimer-Krankheit, ist ja ein ganz wichtiges Zukunftsthema, denn durch eine älter werdende Gesellschaft haben wir auch mehr Alterskrankheiten. Mit denen müssen wir umgehen. Wir müssen uns anschauen, wie wir Menschen pflegen können, beziehungsweise wir müssen noch viel stärker darauf schauen, dass wir sie erst viel, viel später pflegen müssen. Mhm. Wir haben ja immer noch aktuell eine Medizin, die sich als Reparaturstation versteht, als Reparaturwerkstatt und nicht als eine Art Versicherung, die versucht zu verhindern, dass wir krank werden. Und auch da brauchen wir so einen Paradigmen-Shift, sagt man. Das heißt, ein Ändern unseres Denkens dahingehend, wie können wir denn Krankheiten nicht verhindern, aber wie können wir dafür sorgen, dass sie möglichst spät erst auftreten? Und es gibt ganz viele Dinge, die einem hier helfen können. Und dafür muss man eben auch sein eigenes Leben und seine Gewohnheiten auf den Prüfstand stellen, so wie man das ja am Beginn des Jahres durch Vorsätze ab und zu mal macht. Und genau so etwas brauchen wir im kreativen Bereich auch.
Mit SWR1 Leutegast, dem Neurobiologen Martin Korte, möchte ich jetzt mal angehen, was unsere Kreativität denn stören oder schwächen kann im Alltag. Wir haben schon rausgearbeitet, wir brauchen, um Dinge in die Welt zu tragen, Mut. Was kann uns denn allerdings auch so hemmen, also dass wir sozusagen eben nicht mutig genug sind?
Wir brauchen Training, wir brauchen Wir müssen uns dem immer wieder aussetzen, in bestimmten Situationen eine Lösung zu finden, wo die Lösung nicht vorgegeben ist. Wir müssen also dieses, ich sag mal, das Schwimmen auf gedanklich hoher See, ohne dass man Land sehen kann, auch aushalten können. Also da in der Hinsicht brauchen wir Übung. Und wir müssen uns auch auf die Probleme konzentrieren. Wenn wir ständig abgelenkt sind, weil wir was in den Händen haben, wo wir drauf rumdaddeln, dann ist der Geist fokussiert auf das technische Gerät, also auf das Smartphone oder Tablet, mit dem wir gerade was machen. Und das hemmt die Kreativität enorm aufgrund von mehreren Gründen. Ein Grund ist, dass die Fokussierung des Blickes auf den Nahbereich auch die Gedanken auf den Nahbereich fokussiert. Also da gibt es sozusagen eine Interaktion zwischen Assoziativität der Gedanken und der Wahrnehmung. Und genau das hemmt natürlich die Kreativität ein, weil bei der Kreativität muss ich den Blick, ich sage es jetzt mal so, weiten. Ich muss den Gedankenraum weiten, den Assoziationsraum aufweiten. Und es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, dass man in Videokonferenzen, wo man mit Kacheln redet, weniger kreativ als Team ist, als wenn sich ein Team in einem Raum trifft, wo man eben rumschauen kann, wo man sich gegenseitig anschaut, wo man auf eine Art auch motivierter ist, aber wo tatsächlich die Gehirne auch in einem anderen, offeneren Modus sind. Also manchmal steht uns tatsächlich auch die Technik im Wege, neben dem fehlenden Training und dem fehlenden Mut. Manchmal brauchen wir einfach auch Auszeiten, um kreativ sein zu können. Manchmal fehlen uns die richtigen Techniken. Auch das versuchen wir im Buch immer wieder zu adressieren, dass man Kreativität fördern kann. Und das Nicht-Fördern von Kreativität steht der Kreativität dann eben auch im Weg.
Sie sagen also, dass man Handy, Tablet, Laptop natürlich durchaus benutzen kann, dass es eben nur auf die Dosis ankommt. Und je länger wir an diesen Gerätschaften verharren, desto weniger Raum haben wir für eigentliche Kreativität. Im Job, wenn ich da mal bei bleiben möchte oder wenn ich das nochmal mit aufnehme, da haben wir ja dann auch das ein oder andere Mal Abgabetermine, also Zeitdruck. Wir sind wahrscheinlich auch sehr selbstkritisch mit dem, was wir abliefern. Hindert uns das vielleicht auch an der Kreativität?
Es ist aber erstaunlich, dass man immer meint, Stress sei per se, würde sozusagen Kreativität töten, wo wir doch alle aus Erfahrung wissen, je näher die Deadline rückt, umso eher finden wir Lösungen, umso mehr wird das Arbeitspensum erhöht im Kopf als auch in den entsprechenden Projekten. Und das ist tatsächlich eine Balance. Wenn Stress die Energieversorgung des Körpers und des Gehirns verbessert, das ist die Aufgabe von Stress zunächst, dann sind wir auch leistungsfähiger. Das Ganze schlägt aber um, wenn Stress in Angst umschlägt. In dem Moment, wo wir das Selbstbewusstsein verlieren, die Deadline erreichen zu können, wo uns andere verunsichern oder wo uns andere Angst machen. Wenn du das nicht schaffst, dann haben wir folgende 17 negative Konsequenzen, anstatt uns zu motivieren, dass wir es noch schaffen können. Wenn also Stress in Angst umschlägt, hat Angst die unangenehme Eigenschaft, die Gedanken in ganz enge Fenster einzuschränken. Also Kreativität wird gehemmt, weil Angst assoziiert ist mit einer bedrohlichen Situation. In einer bedrohlichen Situation sollen wir evolutiv gesprochen mit Stereotypen Lösungen effektiv und schnell und ohne Nachdenken aus der Lösung rauskommen. Wer glaubt, er hat eine Schlange gesehen, sollte zur Seite springen und sich nicht Gedanken darüber machen, ob das Muster auf der Haut der Schlange der Tasche der letzten Freundin in irgendeiner Form ähnelt. Aber das ist natürlich genau diese Art von Gedankengängen braucht man, um kreativ sein zu können. Deswegen, Stress ist nicht schlimm, man muss ihn aushalten können. Man muss sich auch selber immer wieder klar machen, du kannst das, du schaffst das und du nutzt die Energie der Deadline jetzt, um die Lösungen zu finden. Man muss aber immer versuchen, den Stressfaktor klein zu halten und der Stressfaktor ist umso kleiner, je mehr Wertschätzung mir andere gegenüberbringen, dafür hilft es natürlich auch, wenn ich anderen viel Wertschätzung gegenüberbringe und ihnen sage, ich stärke dir den Rücken, die Resilienz, die man da braucht, um das auszuhalten. Und es hilft uns, wenn wir Handlungen ausführen. Also wir haben dann mehr Angst, wenn wir in einer Situation passiv gegenüberstehen. Das heißt, was tun, was machen, was generieren, vielleicht auch mal auf einem Blatt einfach lose Dinge schreiben, die einem zunächst nicht voranbringen, aber sie geben einem wieder das Gefühl, doch, ich kann agieren in dieser Situation. Der Stresspegel pendelt sich dann wieder ein, die Stresshormone nehmen ab auf ein Level, dass sie die Energieversorgung verbessern, aber keine Angst machen. Das sind so die Dinge, die hier wichtig sind. Vor allen Dingen eben Stress ist nicht der Feind der Kreativität.
Wie kann ich im Alltag meinen Kopf trainieren, dass ich vielleicht häufiger gute oder noch bessere Ideen habe?
Es hilft dabei, sich immer auch wieder in neue Kontexte zu begeben. Das heißt, Reisen kann wunderbar sein. Oder sich selber Aufgaben zu stellen, die einen zwingen, um die Ecke zu denken. Zum Beispiel aus einem Satz von Wörtern etwas ganz Neues zu formen, Scrabble spielen. Das heißt, das Gehirn selber in einen Modus zu versetzen, offen für Neues zu sein, ist dabei extrem hilfreich. Da spielt der Kontext eine Rolle. Wenn wir immer am gleichen Platz, in der gleichen Situation sind, verfällt das Gehirn sehr stark in Gewohnheiten und Routinen, die überhaupt etwa 85% von dem ausmachen, was unser Verhalten eben generiert und ausmacht. Und um dann aber eben innehalten zu können, um neue Ideen auch im Alltag generieren zu können, hilft es, wenn man erstmal so ein geistige Lockerungsübungen macht. Mal ganz neu über etwas nachdenken, die Zeitung auf dem Kopf zu lesen, die Namen von Familienmitgliedern, Mitarbeitern rückwärts sprechen. Man kann auch mal Dinge, die man immer an gleichen Platz legt, woanders hinlegen. Ich sage dann immer, schreiben Sie einen Zettel, wo Sie hingelegt haben. Also man muss es auch nicht übertreiben, aber Dinge einfach mal anders machen. Man kann schon morgens anfangen, beim Zähneputzen die Hand nehmen, die man sonst nie nimmt, unter der Dusche auf einem Bein mit Augen zu. Es gibt ganz viel Kleinigkeiten, die das Gehirn aber triggern, neu über Dinge nachzudenken und die einem dann auch oftmal im Alltag auf neue Ideen bringen. Und wir müssen diesen Ideen auch Raum geben. Also wir müssen es auch aushalten, dass nicht jede Situation angefüllt ist mit Musik, mit Gesprächen, mit Social Media. Das heißt, wir brauchen auch Luft zum Atmen sozusagen. So, genauso brauchen wir Raum und Zeit zum Denken.
Es heißt ja auch immer, dass wenn man kreativ ist, also in dem Moment, in dem ich zeichne, male, musiziere, öffnet sich ja mein Gehirn dann auch nochmal und lässt Platz für neue Ideen. Regelmäßiges Musizieren oder Zeichnen hilft dann auch?
Es hilft, gerade diese künstlerischen Tätigkeiten helfen, weil sie einem immer wieder in neue Situationen vertiefen. Auch Musik macht ja aus, dass ich so einen Wechsel habe aus bekannten Melodien und dann eben den Wechsel zu etwas, was ich so nicht erwartet hätte. Das ist ja so die Magie der Musik. Wenn es dann völlig zufällig wird, empfinden wir es als unangenehm, zumindest die meisten. Aber wenn es sozusagen eine gewisse Vorhersehbarkeit hat, mitten Unterbrechungen, die wir so nicht vorhergesehen hätten, das, was eben zum Beispiel nun Mozart ausmacht, neue Melodien entwickeln können. Das ist das, was wir lieben. Genauso wie beim Zeichnen, wo man mit vorgegebenen Materialien, mit Stiften, die man schon häufiger benutzt hat, vielleicht auch sogar mit Gegenständen, die man schon häufiger gemalt hat, auf mal etwas Neues entwickelt. Auch das hilft dem Gehirn, dann auch in anderen Situationen auf neue Ideen zu kommen, Dinge anders zu denken, Dinge anders zu probieren, weil hier das Gehirn als vernetztes System von der Kapazität einer Tätigkeit im künstlerischen Bereich bis in den technischen Bereich hin profitieren kann.
Welche künstlerische Kraft oder kreative Kraft kann ich aus der Natur schöpfen? Also der klassische Spaziergang oder Waldspaziergang?
Der Waldspaziergang, der immer lange so gerade von Naturwissenschaftlern belächelt wurde, erweist sich als erstaunlich robust in wissenschaftlichen Untersuchungen, als wohltuend für das Gehirn. Zum einen scheinen uns diese Grüntöne zu beflügeln. Gibt auch Kreativitätsuntersuchungen, die geschaut haben, welche Farbe der Umgebung führt dazu, dass ich kreativer bin. Und tatsächlich sind es Grün bis in den Blauton hinein Bereich, wo wir kreativer sind. Das ist ganz interessant. Auch das sind Farben, die ich im Wald erlebe. Darüber hinaus sind es ganz viel Gerüche. Gerade die ätherischen Öle, die Bäume und Gräser freisetzen, führen dazu, dass wir auf der einen Seite entspannter sind. Das hilft halt, um die Kreativität zu fördern, weil positive Emotionen die Assoziationen fördern, während negative Emotionen vom Gehirn die ganze Zeit abgewehrt werden müssen und die schränken dadurch, dass das Rechenkapazität belegt, die assoziative Kraft des Gehirns ein. All das hilft im Wald und diese Gerüche, die wir dort erleben, helfen uns auch, erstmal abzuschalten und dann durch das Abschalten über die Alltagsprobleme dann eben auch auf neue Ideen zu kommen, weil dann, man sagt das immer so, wenn man Kreativitätsuntersuchungen macht und Menschen dabei mit bildgebenden Verfahren beobachtet, merkt man in dem Moment, wo man über neue Lösungen nachdenkt, das Gehirn eher Nebenwege benutzt, also kleine Verschaltungen, die nicht so häufig benutzt werden und nicht die großen axonalen Datenbanken zwischen den Gehirnzentren, die immer wieder benutzt werden. Und all das wird eben durch einen Waldspaziergang getriggert und darüber hinaus, auch wenn man es immer nicht glauben mag, nach all den Interviews mit Fußballspielern, Bewegung tut gerade dem Gehirn gut, es trainiert den Stirnlappen, es trainiert die Sauerstoffversorgung des Gehirns und auch die Glukoseversorgung wird dadurch besser. Also ein Waldspaziergang hat harte, naturwissenschaftliche Fakten, weswegen man es nicht machen sollte, sondern man soll es machen, weil es schön ist und weil es auch daran erinnert, dass es wichtig ist, den Wald zu erhalten. Aber es hat ganz positive Nebenaspekte.
Stehen künstliche Intelligenz und menschliche Kreativität eigentlich in einem Gegensatz, in einem Widerspruch zueinander?
Es gibt keinen Widerspruch, aber es sind ganz unterschiedliche Mechanismen, wie die natürliche Intelligenz in unserem Kopf funktioniert und wie eben die künstliche Intelligenz bisher in jedem Fall aufgebaut ist, wobei wir immer eher wissen, was künstlich ist, als was weniger gut definieren können, was Intelligenz ist. Aber lassen wir das mal außen vor. Das, wie bisherige KI-Systeme funktionieren, ist, dass sie aus all dem, was Menschen in irgendeiner Form irgendwo geschrieben und gesagt haben, Muster extrahieren, die es erlauben, in bestimmten Situationen bestimmte Antworten zu geben, die mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten behaftet sind. Dadurch können die eine ganz geflissene Sprache sprechen, beruhen aber ausschließlich aus dem, was eben schon irgendwo veröffentlicht wurde. Das heißt, KI-Systeme entwickeln keine Fragen, entwickeln auch keine komplett neuen Lösungen. Sie haben manchmal ganz interessante Halluzinationen, wo sie mit dem Brustton der Überzeugung einen Dinge vermitteln, die so einfach nicht stimmen, auch nicht stimmen können, weil sie halt falsch zusammengesetzt wurden. Mustererkennung hat immer das Problem, dass sie auch mal falsche Muster erkennt oder auf Seiten hereinfällt, wo eben Dinge falsch behauptet werden. Während das, was Kreativität beim Menschen ausmacht, vor allen Dingen der allererste Schritt ist, nämlich überhaupt erstmal ein Problem zu identifizieren, zu dem man eine Lösung braucht. Alle Welt war total begeistert, dass es eine Maschine gibt, eine KI gibt, die Go spielen kann. Die Idee, die Maschine zu trainieren, das zu machen, kam aber von Menschen. Wir haben innerhalb der Wissenschaft ganz wichtige Entwicklungen innerhalb der KI, wo es darum geht, die Struktur von Molekülen vorherzusagen aufgrund der Einzelkomponenten. Extrem schwierig, das zu machen. Das können KI-Maschinen relativ gut und das hilft uns enorm in der Forschung. Aber die Idee, dass man einen Algorithmus verwenden kann, um Molekülstrukturen vorherzusagen und Algorithmen, um zu testen, ob das auch stimmen kann und überhaupt zu identifizieren, dass es ein wichtiges Problem ist, kommt eben von Menschen. Insofern glaube ich, würde ich eher von einer Koevolution hier lieber sprechen und nicht von einem Gegeneinander. Es gibt Situationen, wo wir die wissensbasierten Datenbanken, die KI-Systeme nutzen, plus eben die Fähigkeit von KI, daraus etwas zu extrahieren, nutzen können. Und wir können und sollten auch noch verstärkter die nächste Generation und uns selber darin ausbilden, kreative Gedanken entwickeln zu können, das zu üben, wie ich kreativ sein kann, weil auch in Zukunft das etwas sein wird, soweit wir bisher schauen können, was uns als Menschen in der Arbeitswelt, aber auch im sozialen Miteinander ausmacht, dass wir eben nicht nur neue Ideen generieren, sondern überhaupt erstmal die Fragestellungen identifizieren, aufgrund dessen wir eigentlich neue Ideen brauchen.
Künstliche Intelligenz ist also das Ergebnis menschlicher Kreativität.
Würde ich sagen.
Was ich ganz spannend fand, unter anderem Forscher der Berliner Humboldt-Universität haben 100 Menschen und 6 generative Programme sozusagen zu einem Kreativtest gebeten. Und die Chatbots, die spuckten mehr Ideen aus, die im Durchschnitt aber genauso originell waren wie die der Menschen. Was heißt denn das eigentlich für die Zukunft? Weil man ja auch sagt, dass die KI sich schneller entwickeln würde als die Menschen, was das angeht.
Auch da muss man aufpassen. Wir haben jetzt seit 2 Jahren schon mehrere neueren Folgen. Nehmen wir mal eins der prominentesten, ChatGPT, die mit neuen Versionen rauskommen und die Enttäuschung, die sich auch zwischendurch an der Börse hat bemerkbar gemacht, dass obwohl man mehr Datensätze hatte, obwohl die Systeme weiter für viel, viel Geld und für viel, viel Energie weiter trainiert wurden, sie nicht besser geworden sind. Wir haben im Moment das Problem, dass der Algorithmus, aufgrund dessen diese KIs arbeiten, immer die Musterextraktion aufgrund von vorhandenen Datenbasissen ist. Und wir haben dahinter Hunderttausende von Menschen, die über die Welt verteilt sind, die dann immer auch noch schauen, was die KI-Systeme eigentlich ausspucken und dann da nochmal als menschliche Filter fungieren und Rückmeldungen in die Systeme geben. Also es ist nicht ganz richtig, dass die KI-Systeme das alles selber machen, sondern da wird ganz viel rausgefiltert, auch an Dingen, von denen man nicht möchte, dass es die KI als Bauanleitung ausspuckt, die eben von Menschen schon durchgesehen werden. Also auch da haben wir eine starke menschliche Komponente und ich kann hier nicht sehen, dass das die KI mit den bisherigen Algorithmen, was Fragen der Kreativität angeht, hier die Menschen überflügeln wird. Das hängt eben damit zusammen, wie sie gebaut sind, und es hängt am Ende auch von den Datensätzen ab. In der KI ist umso besser, je besser der Datensatz ist, und das lässt sich im Moment ganz schwer kontrollieren, weil Milliarden von Webpages eingelesen wurden. Die kann unmöglich ein Mensch vorher alle gelesen haben, plus wenn er das getan hätte, könnte man auch zum menschlichen Experten zurückgehen. Und im Übrigen glaube ich, dass es auch weiter eine gute Idee sein wird, sowohl menschliche Experten, die KI-Systeme zu Rate gezogen haben, eben zu konsultieren, wie zum Beispiel einen Arzt, der selber das Gespräch mit dem Patienten führt, der auf die Antworten der Patienten einfühlsam eingeht, daraus eine Diagnose stellt, zusammen mit den Biomarkern und der Analytik, die dahinter steht. Und dann eben, wenn es zum Beispiel darum geht, etwas zu verschreiben, die Wechselwirkungen zwischen Hunderttausenden von Medikamenten, die es mittlerweile gibt, in einer Datenbank KI-basiert abgleichen lässt, was man vielleicht besser miteinander nicht verschreiben sollte oder doch verschreiben sollte, aber dass nachher der Mensch die Entscheidung trifft, aus welchen Gründen er eine bestimmte Kombination von Medikamenten annimmt. Ähnliches bei der Diagnose von Krebserkrankungen. Also ich glaube, dass wir ein stärkeres Miteinander brauchen und wir müssen aufhören, hier Maschinen gegen Menschen zu denken. Und ich würde auch nicht unterschätzen, wie stark Menschen sich in Kulturen weiterentwickeln. Es sind nicht nur KI-Systeme, die trainiert werden. Ich sage immer, wenn die Maschinen klüger werden, müssen auch wir klüger werden. Und es geht auch.
Kai aus Cannstatt hat geschrieben und er fragt, ob Linkshänder denn eigentlich kreativer sind.
Von der Gehirnorganisation und unter Laborsituationen getestet sind sie das nicht, spielt Links- und Rechtshändigkeit keine Rolle. Aber man sieht, wenn man in der Bewertung der Gesellschaft sich anschaut, welche Menschen als hochkreativ eingeschätzt werden, einen höheren Prozentsatz an Linkshändern. Und das spielt immer dann eine Rolle, wenn in der Sozialisation dieser Menschen, zum Beispiel während der Jugend, Linkshänder auf rechtshändige Schreiben umgestellt wurden, die Füller es nur für Rechtshänder gibt, oder ich bin selber Linkshänder, es bis heute hin die Scherenbenutzung nicht einfach ist und man immer ein bisschen komisch angesehen wäre, weil das komisch aussieht, wenn ein Linkshänder eine Rechtshänderschere benutzt. Das heißt aber, dass einem das in gewisser Hinsicht darauf vorbereitet, in Situationen anders zu sein wie die Mehrheit drumherum, denn immerhin sind nur knapp 10% aller Menschen Linkshänder. Man steht also immer einer Mehrheit gegenüber und muss dann eben die Dinge so machen, wie es einem die Hand in dem Fall vorschreibt. Beim Denken ist es nicht so, aber es macht es Menschen leichter, gegen den Strom zu schwimmen, Situationen auszuhalten, wo sie anders sind. Und wir dürfen nicht vergessen bei Kreativität, dass das Regelbrechen, Dinge anders zu machen, dazugehört. Und dazu gehört eben auch ein gewisses Rückgrat, die Situation auszuhalten. Und das könnte die gesellschaftliche Erklärung sein, warum man statistisch gesehen unter hochkreativen Menschen eher Linkshänder findet.
Walter Schnurr aus Blansingen hat sich gemeldet. Er schreibt, Langeweile wiederentdecken sei die Basis für Kreativität. Das Nichtstun kann helfen, kreativ zu werden.
Ja, ich nehme das mal als Entschuldigung für meine nächste Vorlesung. Also ich glaube, was ein ganz wichtiger Aspekt, den diese Frage beinhaltet, ist, der mir auch ganz wichtig ist, man braucht auch mal den Leerlauf des Denkens, um überhaupt neue Ideen zuzulassen. Man braucht mal eine Bahnsteigsituation, wo man nicht gleich gewohnheitsmäßig sein Smartphone rausholt. Denn dieses Smartphone saugt nicht nur die Aufmerksamkeit auf, sondern auch die Kreativität. Während der Blick ins Freie, wir sagen vielleicht ins Nichts, der führt dazu, dass im Gehirn der Tagtraummodus aktiviert wird. Das heißt, die Aktivität des Gehirns geht von außen eher nach innen und damit auf Gehirnareale, die zuständig sind, Assoziationen miteinander zu knüpfen zwischen Dingen, die wir nicht häufig miteinander assoziieren. Sie erlauben uns auch, über Dinge nachzudenken, über die wir lange nicht nachgedacht haben. Und auch das macht ja das Tagträumen auf, Geschichten zu erfinden, etwas ganz neu zu denken und überhaupt Dinge zu hinterfragen. Dafür kann eben diese Leerlaufphase, die man auch sicher dann in Momenten als Langeweile empfindet, eben wichtig sein. Und ich glaube, die müssen wir wieder stärker zulassen. Wir brauchen also auch Situationen, wo eben auch gerade junge Menschen mal die Kopfhörer aus dem Ohr nehmen und sich einfach mal umschauen, was um sie herum ist, beobachten. Denn man sieht bei hochkreativen Menschen, ein konstanter Faktor, der sich bei denen findet, ist, dass es sehr gute Beobachter von Details sind und dass es sehr gute Beobachter sind von Dingen, die eher eine Peripherie ablaufen. Und all das können wir nur beobachten, wenn wir auch die Aufmerksamkeit weit in die Ferne richten und einen ungerichteten Blick haben.
Wir hatten auch schon über Altersunterschiede gesprochen in Sachen Kreativität, dass junge Menschen vielleicht kreativer sind, weil sie mutiger sind. Es gibt allerdings auch immer Ausnahmen. So scheint Alexandra Roth aus Stuttgart eine zu sein. Sie schreibt, ich habe eher die gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich bin weit kreativer jetzt mit knapp 50 als früher. Das liegt tatsächlich an meinem Selbstbewusstsein. Ich habe das Gefühl, in den letzten 5 bis 10 Jahren förmlich in Kreativität zu explodieren, beruflich wie privat. Also Ausnahmen gibt's immer.
Zum einen, zum anderen, häufig haben wir richtig gute Ideen, auch dann, wenn wir beim Themengebiet schon ziemlich viel wissen. Ich sag mal so, das typischste aller Beispiele für Kreativität ist Einstein, der unglaublich interessante Gedankenkonstrukte, Ideen hatte. Ein Teil davon hatte der auch mit 16 schon, aber da hat er nicht die Antworten dazu gehabt. Dazu musste der erst mal 10 Jahre sich mit Physik beschäftigen. Und ich glaube, auch das spielt hier eine Rolle. Nicht nur der Mut, sich was zuzutrauen, sondern auch über Themengebiete so viel an Hintergrundwissen aufzubauen, dass man dieses Wissen nutzen kann, um zu neuen Ufern aufzubrechen und neue Ideen entwickeln zu können. Das heißt, Wissen und Kreativität sind keine Feinde.
Steffi aus Freudenstadt hat geschrieben, wenn ich meinem Sohn verbiete, Fortnite zu spielen, dann sagt er, ich spiele doch den Kreativmodus. Das ist eine kreative Antwort?
Genau das würde ich auch sagen. Die Antwort ist kreativ und beide haben in Argumenten nicht ganz Unrecht. Ich würde eher nicht mit Verboten arbeiten, sondern mit zeitlichen Restriktionen, sodass der Sohnemann auch noch anderen Tätigkeiten nachgehen kann. Und per se muss man sagen, dass das Spielen selber, das schnelle Reagieren auf Gefechtssituationen die Kreativität nicht per se erhöht. Aber daraus entwickeln kann man das Analysieren komplexer visueller Szenerien und daraus Neues zu entwickeln, sich auch zu überlegen, wie könnte man das denn auch anders machen? Wie könnte man das auch anders spielen? Was könnte man an diesen Fähigkeiten auch in anderen Kontexten nutzen? Also das zeitliche Reglementieren ist sicher wichtig. Das Verbieten, gerade falls es sich um pubertierende Kinder handelt, ist immer gefährlich, weil aus dem Verbot kann es auch den Regelbrecher erst sozusagen aufwecken aus dem Tiefschlaf und kann zu gegenteiligen Effekten führen.
Ruth Baumann aus Stuttgart bescheinigt Ihnen eine angenehme Stimme, ein sehr interessantes Thema und neue Sichtweisen. Dem kann ich mich nur anschließen. Martin Korte, danke, dass Sie da waren. Informativ und wirklich mir so ein paar Tipps oder uns auch mit an die Hand gegeben haben, wie wir es tatsächlich hinkriegen, kreativer zu denken. Danke dafür.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.